Detektor FM. Zurück zum Thema.
10.000 syrische Flüchtlinge will Deutschland in den kommenden Monaten aufnehmen und schon das ruft kontroverse Diskussionen hierzulande hervor. Über diese können die Menschen im Libanon aber nur den Kopf schütteln. Denn in dem kleinen Nachbarland Syriens, da leben mittlerweile 1 Million Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Bei 4 Millionen Einwohnern ist das jeder Fünfte in dem kleinen Land. Und in den überfüllten Lagern, da drohen humanitäre Katastrophen und der Staat, der so groß wie Thüringen ist, der ächzt unter Milliardenkosten. Es droht auch eine Armutswelle unter den Libanesen. Dabei hat das kleine Land noch ganz andere Probleme und über die prekäre Lage im Libanon sprechen wir nun mit Robert Chatterjee. Er ist Online-Chef bei Zenit, der Zeitschrift für den Orient, und hat selbst bereits im Libanon gelebt. Schönen guten Tag, Herr Chatterjee.
Schönen guten Tag.
Ja, Sie waren schon mehrfach in dem Land, haben dort gelebt, haben auch immer regen Kontakt in den Libanon. Wie ist denn die Lage direkt vor Ort, vor allem in den Lagern?
Die Lage in den Lagern unterscheidet sich noch ein bisschen vom städtischen Zentrum, vor allen Dingen von Beirut. Die Libanesen selber versuchen, so gut es geht, eigentlich Distanz zu wahren zu den Syrern, mit Ausnahme der zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich für die Flüchtlinge engagieren und versuchen, sie zu versorgen. Sie versuchen auch, Bildungsangebote bereitzustellen. Ansonsten ist der libanesische Staat eigentlich in der unangenehmen Lage, etwas machen zu müssen, nicht machen zu können und eigentlich auch nicht machen zu wollen. Man sitzt das Problem ein bisschen aus und wartet, dass die internationale Gemeinschaft unter die Arme greift. Ansonsten ist es so oft, wie so oft im Libanon, die Libanesen haben ein Gespür dafür, egal welche Krisen, Kriege das Land und die Region heimsuchen, trotzdem relativ unbeeindruckt ihr Leben weiterzuleben.
Wie können wir das aber uns direkt in diesen Lagern vorstellen? Ich habe ja gesagt, 1 Million in so einem kleinen Land. Wie sieht das gerade humanitär aus, also mit der Versorgung dieser Flüchtlinge?
Solche Lager sind in der Regel ja nie ordentlich geplant und gewollt. Das heißt, sie stellen sich immer auf einen kurzmöglichen Zeitraum ein, der meistens dann immer länger andauert. Je länger der andauert, desto mehr wird dieser temporäre Charakter natürlich deutlich. In erster Linie natürlich die Versorgung mit Strom und Wasser, die auch in den anderen Lagern des Landes, etwa in Palästinenserlagern, auch nach Jahrzehnten teilweise noch nicht gewährleistet ist. Das führt natürlich zu Problemen der Versorgung, der Nahrungsversorgung, vor allen Dingen auch der sanitären Versorgung, aber auch der Versorgung mit sekundären Gütern wie Bildung und Freizeitangebote. Das sollte man nicht unterschätzen. Das Schlimmste in so einem Lager ist eigentlich nicht die Bedrohung vom Hungertod, das überhaupt nicht, sondern die Perspektivlosigkeit, dass man nichts machen kann, dass man vor allen Dingen auch die jungen Leute nicht wirklich beschäftigen kann. Und das bietet natürlich ein Reservoir für Unzufriedenheit und natürlich auch für alle möglichen Gruppen, die davon dann profitieren und in den Lagern natürlich dann auch rekrutieren.
Wir wollen gleich über die Folgen sprechen, eben dieser Unzufriedenheit. Vielleicht kurz zur Einordnung noch etwas zum Libanon selbst. Das Land litt ja selbst Jahrzehnte unter einem Bürgerkrieg, ist aber relativ wohlhabend für die Region. Vielleicht können Sie das kurz erklären, wie die Lage im Libanon direkt ist.
Der Libanon hat in dieser Region so eine wirtschaftliche Sonderstellung inne durch einen traditionell starken Bankensektor. Also der Libanon ist eigentlich mit einer der wichtigsten Finanzplätze in der Region. Also aus allen Ländern fließen da eigentlich Gelder dahin. Den Platz hat er ein bisschen an die Golfstaaten verloren, aber trotzdem hat der Libanon immer noch so eine besondere Stellung inne, gerade auch wegen seiner Verbindung nach Europa. In den vergangenen Jahren hat der Libanon vor dem Ausbruch des arabischen Frühlings und des Krieges in Syrien auch einen unheimlichen Boom geradezu im Tourismus erlebt. Das heißt, es gab einen Wirtschaftsausschwung, von dem alle Seiten, egal auf welcher Seite sie politisch standen, profitiert haben. Das war so ein Modus vivendi, der zwar nicht besonders nachhaltig war, aber der funktioniert hat. Jetzt sieht man seit 2-3 Jahren, dass es durchaus abwärts geht. Auch dem Bankensektor geht es nicht mehr unbedingt so gut. Das hat verschiedene Gründe, aber natürlich hat der Krieg in Syrien auch eine Menge damit zu tun. Der Bankensektor steht auch unter Beobachtung als möglicher Hort von Konten syrischer Regimeprotagonisten und auch der Geldwäsche. Insofern ist der wirtschaftliche Ausblick für den Libanon im Moment eher schlecht, aber dafür, dass sie diese Situation jetzt schon seit 3 Jahren haben, geht es ihnen eigentlich noch vergleichsweise gut.
Unterfüttern wir das kurz mit Zahlen. Ungefähr 2 Milliarden schätzt man, kosten die Flüchtlinge den Staat jährlich. Ich habe schon gesagt, sehr klein, 4 Millionen Einwohner, so groß wie Thüringen. Wie schlägt sich das denn auf den Haushalt nieder? Hat das einen sehr großen Einfluss?
Der Libanon ist ja an sich dadurch gekennzeichnet, dass er eigentlich kaum einen Zentralstaat hat. Das heißt, der Haushalt ist an sich kaum wichtig. Da ist große Lücken klaffen oder nicht. Wichtig sind meistens die großen Netzwerke, die auch teilweise natürlich religiös organisiert sind, wie die ihre Leute mit Dienstleistungen und Jobs und Infrastruktur versorgen können. Die Libanesen erwarten von ihrem Staat nicht, dass er das macht. Sie erwarten das von ihren Bewegungen und Parteien. Solange das noch aufrechterhalten bleibt, dieser Geldfluss, kann sich der Libanon und die Libanesen da noch einigermaßen durchwursteln.
Experten befürchten trotzdem schon eine Arbeitslosen- und Armutswelle unter der libanesischen Bevölkerung im Land. Droht die denn wirklich und welche Folgen hätte die für die Stabilität?
Die sehe ich im Moment so nicht. Wie gesagt, das hängt davon ab, wie sehr die Versorgungsnetzwerke noch stabil bleiben. Die sind es im Moment noch, sie müssen es aber nicht unbedingt. Gerade die schiitische Hisbollah, die ist doch sehr unter Druck geraten, dadurch, dass sie auch viele Ressourcen in ihren militärischen Arm gesteckt hat, dass sie eine aktive Bürgerkriegspartei in Syrien geworden ist. Dadurch gerät sie immer mehr unter Druck. Sie kann auch teilweise die Sicherheit nicht mehr gefährden. Gerade in den letzten Monaten, innerhalb des letzten Jahres, gab es in den schiitisch dominierten Vororten von Beirut regelmäßig Bombenanschläge. Sowas hat es in den letzten 20 Jahren eigentlich nicht gegeben. Wenn es Angriffe gab, dann gab es gegen Israel. Den Feind hat man sowieso und das hat man der Hisbollah dann im Prinzip auch nicht übel genommen. Nun sind es Anschläge von sunnitischen Extremisten und der Krieg, diese Auseinandersetzung zwischen Sunniten und Schiiten in der Region, die auch in Syrien ausgefochten wird, hat diese Gebiete erreicht und das verändert schon langsam die Sichtweise der schiitischen Unterstützer der Hisbollah.
Sie haben gerade die Hisbollah und den Einfluss der politischen Parteien angesprochen. Das ist ja auch eine Spätfolge der Bürgerkriege im Libanon, dass politische Konflikte immer wieder gewaltsam ausgetragen werden und auch wieder aufbrechen. Droht also im Libanon möglicherweise eine noch viel größere Krise, wenn sich die Lage dort zuspitzt?
Ja, das Paradoxe ist, dass heute noch viele der damaligen Akteure aus dem Bürgerkrieg aktiv sind. Es gab so etwas wie eine Generalamnestie, das kann man mehr oder weniger so sagen. Diese ist quasi der Garant für eine fragile Stabilität. Keiner wird irgendwie ausgegrenzt und allein verantwortlich gemacht. Dafür dürfen alle ihre Stellung behalten. Ob das Ganze nachhaltig ist, wage ich doch zu bezweifeln, gerade wenn es um auch jetzt offizielle Posten geht. Viele der wichtigen Führer des Libanons haben eigentlich eher eine informelle Macht. Das heißt, sie bekleiden eigentlich keine Staatsämter. Das könnte sich demnächst ändern. Es stehen im Libanon Präsidentschaftswahlen an, und zwar Ende Mai. Gerade heute kam die Nachricht rein, dass einer der berüchtigsten Warlords des Bürgerkriegs, einer christlichen Miliz, heute Partei, Tamir Jaja, angekündigt hat, für die Präsidentschaft zu kandidieren. Das birgt natürlich Sprengstoff, denn solche Personen sind für einen Teil Helden und echte Politiker, für andere sind es Kriegsverbrecher und nicht vermittelbar. Das heißt, hier drohen doch wieder Gräben aufzureißen, die auch nie wirklich zugeschüttet werden. Und vor allen Dingen droht dieser Status quo der letzten 25 Jahre ausgehebelt zu werden.
Sollte sich diese Krise also weiter verschärfen und das Land destabilisiert werden, welche Folgen hätte das dann für die ganze Region dort?
Ich denke, dass Syrien und auch der Irak die entscheidenden Orte gerade in der Region sind. Nicht nur, weil dort de facto am meisten Menschen auch ums Leben kommen, sondern weil der Libanon an sich auch kaum ein eigenständiger Akteur ist, der selber in die Region wirkt.
Der Bürgerkrieg in Syrien wirkt sich auch massiv auf die Nachbarstaaten aus. Allein im kleinen Libanon ist jeder 5. Mensch mittlerweile ein Flüchtling aus Syrien. Welche Folgen das hat, besprachen wir mit dem Journalisten und Nahostexperten Robert Chatterjee vom Magazin Zenit. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Chatterjee.
Sehr gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.